Tata, Folge Nummer 10, jetzt endlich zweistellige Ziffernzahl. Da wirkt diese dreistellige Nummerierung nicht mehr ganz so groß, die ich voraussehend mal genommen habe, damit das nicht Probleme macht, falls wir das tatsächlich länger durchziehen. Wir sind auch tatsächlich jetzt ganz passenderweise nur zu zweit. Ich bin's mal wieder mit dem Henning, hi.
Moin.
Der Basti hat mich vor 10 Minuten oder so waren es jetzt, ne? Gerade angerufen, erwartet auf den ADAC. Und naja, es ist nicht so weit, und wenn der ADAC schnell genug kommt, dann schafft das vielleicht
ja, rechtzeitig. Er hat schon immer gute Ausreden, dass er nicht mitmachen muss, ne?
genau. Weil wir immer so gemeint sind zu ihm, ne?
Ja.
Ich kann es schon verstehen.
Klar.
Also jetzt gucken wir mal, ob das noch klappt, dass der Basti auch noch ein paar Worte hier verliert. Aber wir legen einfach mal los, ne? Denn es gab wieder mehr als genug zu erzählen. Und wie üblich, erstens Trailer. Ganz, ganz knapp nicht mehr in die letzte Folge geschafft hat es der Trailer zum Prince of Persia. Da gab es irgendwie 2 Stunden, bevor wir aufgenommen haben oder so, ist so eine eher schlecht aussehende Kopie von dem Trailer zu YouTube gekommen. Und tags drauf ist es dann auch irgendwie halboffiziell veröffentlicht worden. Und es gibt mittlerweile auch jetzt schon verschiedene Trailer, International und sonst was Versionen. Ja, und das sieht ganz nett aus, finde ich. Also ist ja von Jerry Bruckheimer, der jetzt nicht irgendwie ständig richtig gute Filme macht, aber der auf jeden Fall schon einige absolut geile Filme gemacht hat, finde ich.
Also theoretisch kann er es.
Theoretisch kann er es, auf jeden Fall. Es sieht mir nicht zu dünn aus. Ich fand es ja schon bei dem Spiel irgendwie echt interessant, dass sie es da doch geschafft haben, auf das super simple Spielprinzip von damals eine Story drauf zu pappen, die irgendwie schon was hermacht.
Boah, ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also,
Spiel hat es auf jeden Fall gereicht. Und ja, ich meine, für den Film, ich denke, das kann schon auch reichen. Also sieht nett aus, Effekte sind toll und ich wüsste jetzt nicht direkt, wieso das scheitern sollte. Der Prinz wird gespielt von Jake Gyllenhaal und der Bösewicht von Ben Kingsley. Klingt alles doch irgendwie nach einem Projekt, was nicht unbedingt so schlecht werden muss.
Also wenn man jetzt nach dem Trailer geht, wird es auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Ja,
genau. Also allein diese Szene, wo er irgendwie kurz stottert, herrlich. Also ist ja eigentlich keine Comedy, aber... Ne, haben sie gut gemacht. Also,
ja, genau. Also es ist irgendwie für eine Spielverfilmung einfach der richtige Ton, würde ich sagen.
Ja.
Nimmt sich nicht zu ernst, aber macht trotzdem
was her. Also das wird auch, glaube ich, nicht so gut ankommen.
Wer noch ein bisschen mehr Hintergründe haben will, bei IGN haben sie jetzt eine ganz nette Rubrik ins Leben gerufen, nennt sich Rewind Theater. Da gucken sie immer irgendwie so einen neuen Trailer an und gibt einen Audiokommentar von jemandem, der damit zu tun hat, dazu. Und diesmal kommentiert eben der Jordan Magner, den wir schon mal angesprochen hatten, weil der ja das Video veröffentlicht hat, mit dem er die Idee zu dem Film an Disney und Jerry Bruckheimer herangetragen hat, auch ins Netz gestellt hatte. Und der erzählt da jetzt noch ein bisschen was, während der Trailer so läuft. Auch ganz interessant. Auf den Film warten müssen wir allerdings noch einige Zeit. Kommt am 29. Juli 2010 nach Deutschland und Ende Mai in den USA.
Ja, nächster Film, The Killer Inside Me, sehr abgefahren irgendwie. Also mitspielen Jessica Alba, Kate Hudson, Casey Affleck, ja, der jüngere Bruder von Ben Affleck.
Jo.
Die Geschichte, ganz grob, also es ist so eine kleine Stadt in den USA, angesiedelt irgendwie in den 50er Jahren. Stadt sehr ruhig, irgendwie alles ja ganz durchschnittlich, ganz normal. Und
Texas natürlich auch, ja.
Ja.
1950er, ruhig, US-Stadt Texas.
Genau.
Gehört irgendwie so, glaube ich.
Ist immer so, passt immer, wenn man irgendwie was in der Zeit und mit dem Klischee irgendwie so abdrehen will. Also.
Ja, ja.
Naja, jedenfalls geht es darum, dass Casey Affleck den Dorfsheriff, nenne ich es jetzt mal, da spielt. Und ja, irgendwie so leichte psychische Probleme hat. Also ich fand den Trailer ein bisschen undurchsichtig und ich wusste gar nicht so genau, worum es jetzt erstmal geht, aber man sieht halt so nach und nach, dass der Typ halt ja arg aggressiv ist. Und
der hat einen ziemlichen Schaden, ja.
Genau.
Aber ich stimme dir zu, also es war echt ein seltsamer Trailer. Ich bin auch nicht so richtig schlau draus geworden. Und das, obwohl der ja fast 5 Minuten geht, weil es so ein Promo-Trailer ist, ne?
Ja, aber es ist, also es macht jedenfalls, es weckt jedenfalls viel Interesse. Also ich meine, am Anfang dümpelt das ein bisschen vor sich hin, aber nachher erkennt man ja schon, dass das Ganze irgendwie schon sinnig ist und dass das Ganze durchaus Potenzial eigentlich hat. Also
ja,
ist ein
das,
Film,
das
den ich
schon.
Mir angucken würde.
Ich denke auch, dass ich mir den angucken werde. Also Trailer macht echt einen ziemlich kranken Eindruck.
Ziemlich ja, also ist kein Film, den man, glaube ich, so mal kurz nebenbei gucken kann, weil dann
rafft nee, also
man wahrscheinlich
so
fast gar nichts.
Das Material, was dir echt so ein Kloß im Hals nach dem Genuss vermutlich stecken lassen wird. Auch vor allem, wenn man sich mal anguckt, was der bisher so gemacht hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt. Ist auch eher unbekannt, aber viel so sehr, sehr schwere Kost irgendwie.
Aber
und
schwere Kost kann ja auch mal nett sein, ne?
Ja, natürlich, natürlich, ist nichts Schlechtes. Und Jessica Alba hat Szenen mit viel nackter Haut. Also einfach mal den Trailer angucken und dann kann man ja schauen, was man davon hält.
Ja, raus kommt dann die Kinos in die USA 2010, wann in Deutschland, keine Ahnung.
Ist noch eher unbekannt, ja.
Gut, Trailer Nummer 3, Salt. Angelina Jolie als CIA-Agentin. Ich hab's, also es geht irgendwie los, sie interviewt einen Gefangenen.
Jo.
Und der Gefangene
verhört.
Sagt, es kommt zu einem Anschlag in New York und der Präsident soll umgebracht werden. Und dann verrät er ihr, wer der Attentäter ist und nennt ihren Namen. Also den
da,
von
da, da, da.
Angelina Jolie beziehungsweise ihr
Salt.
Entsprechendes.
Sie heißt auch irgendwie Evangeline Salt.
Stimmt,
oder
sie
so.
Heißt Salt, deshalb heißt der Film auch Salt, genau.
Aha, clever.
Was dann? Ja, dann ist eigentlich nur wild irgendwie ein bisschen was zusammengeschnitten. Sie
ja,
flieht,
dann, ja.
Bla bla bla. Das, was ich ganz unmöglich fand, war, wo jemand sich das Gesicht vom Gesicht abzog. So dieses,
ja, das fand ich auch schlimm.
Typische
das war sie, glaube ich, oder?
Ja, also ich sehe
das
aus
war so
wie
für eine
anders,
halbe Sekunde geschnitten, ja. Aber so im Mission Impossible 2 Tom Cruise
ja,
Gesichtsmaske.
Weiß ich nicht. Also das gab es jetzt auch ein bisschen oft, ne? Jemand kann sich total geil verkleiden und zieht sich dann irgend so ein Gummiding über und sieht auf einmal echt aus, also na.
Ja, zum einen das und zum anderen finde ich es auch unmöglich, sowas in den Trailer zu packen. Weil von sowas will ich, wenn dann im Film überrascht werden.
Also wenn es wirklich irgendwas was
nicht
ganz Wichtiges sein sollte, dann ist es schon ziemlich unmöglich, dass man das in den Trailer haut. Aber gut, wir haben es jetzt auch nochmal
genau.
Betont.
Selbstverständlich.
Falls es jemand übersehen haben sollte.
Sehr gut, ja. Gut ja. Gemacht haben wir das. Ja, also insgesamt fand ich den Trailer gar nicht so schlecht. Also ich hatte ehrlich gesagt mit Schlimmerem gerechnet, weil Angelina Jolie irgendwie einen ganz brutalen Abstieg hinter sich hat, finde ich. Ich habe schon lange keinen wirklich guten Film mehr mit der gesehen.
Nö, aber... Also
und das, ich, früher hatte ich die echt so auf dem Programm gute Filme oder der Name steht für gute Filme und das hat sich wirklich geändert.
Ja,
so, seit also, sie da mit Brad Pitt rumspinnt.
Ja, und dann so, wenn man Wanted gesehen hat und so, dann...
Ich wollte jetzt nicht schon wieder auf Wanted im Konkreten eingehen. Aber das
ja,
war
doch,
natürlich
kann man ruhig immer mal wieder erwähnen, ne?
Das Negativbeispiel ist, also schlechthin, das ist wahr, ja. Aber
ja.
Auch sonst, also wie gesagt, wenn ein Film Angelina Jolie draufstehen hatte, das hat schon mal was gezählt irgendwie, fand ich. Und tut sie jetzt
ja,
echt
da,
nicht mehr.
Aber also da ist es mir auch, oder ist es, glaube ich, auch der Story eigentlich relativ egal, ob das jetzt Angelina Jolie ist oder irgendwer anders. Also
ja, das ist
ich glaube, die Geschichte gibt eigentlich einiges her und abgesehen von dem komischen Maskenkram könnte das recht vielversprechend werden.
Du hast. Gut, dann haben wir nur noch einen Trailer, war ein bisschen weniger als die letzten Wochen, was aber ja auch nicht verkehrt ist. Und zwar handelt es sich um It's Complicated, ein Film mit Steve Martin und Alec Baldwin und mit Meryl Streep. Es geht im Wesentlichen darum, Alec Baldwin und Meryl Streep waren mal verheiratet, sind geschieden, er hat sich irgendwie eine Jüngere gesucht und ja, die finden dann halt aber doch irgendwie wieder so ein bisschen zusammen. Wenn ich mir den Starttermin 25. Dezember 2009 für die USA angucke, dann ist das vermutlich von der Story auch so um Weihnachten angesiedelt, wo man ja so sentimental wird und wieder zusammenfinden kann.
Verkauft sich gut, ja.
Steve Martin spielt einen Kollegen, Arbeitskollegen von ihr, wie so ich das verstanden habe. Und die verstehen sich halt auch gut, dadurch wird er dann eifersüchtig und dadum. Sah nett aus, so ein bisschen kitschige Komödie. Ich meine Steve Martin und Alec Baldwin und Meryl Streep, tolle Schauspieler. Ist ganz lustig. Wir haben, glaube ich, allerdings vergessen, weil ich jetzt eben gerade das Startdatum für It's Complicated genannt habe, wir haben bei Salt nichts dazu gesagt, ne?
Richtig.
Dauert noch lang. Salt kommt erst Juli 2010 in den USA und August 2010 in Deutschland.
Ja, bis dahin haben wir es bestimmt eh nochmal erwähnt.
Wahrscheinlich kommt da noch irgendwas dazu, das ist wahr, ja. Und auf It's Complicated muss man noch bis Februar warten hier in Deutschland. Gibt schon zwei verschiedene Trailer, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und wunderbar, als Überleitung passt es auch, dass das der letzte Trailer ist, denn wir kommen zu den News. Ebenfalls Steve Martin und Alec Baldwin werden die nächste Oscar-Verleihung hosten. Das ist dann die 82. und wird am 7. März 2010 stattfinden. Also ich gucke sowas ja sehr gern. Ich stehe auf so Award-Shows. Finde ich toll.
Oh, also, können sich schon die Länge ziehen, ne? Also,
ja, das ist ja das Tolle. Ja. Also ich habe, was war letztens, die Emmys? Wo Neil Patrick Harris gehostet hat, ja auch begeistert geguckt, primär wegen Neil Patrick Harris. Und ich hatte natürlich auch irgendwie die Hoffnung, dass er vielleicht für die Oscar-Verleihung herangezogen wird. Das ist nicht der Fall. Es war auch im Gespräch, ob nicht Hugh Jackman es wieder macht, der das letztes Jahr gemacht hat. Also dieses Jahr, jetzt noch. Und der hat das toll gemacht. Also den hätte ich auch gern wieder gesehen. Das war wirklich eine super, super Show.
Ja, wäre langweilig, immer der gleiche.
Och du, Billy Crystal oder so, der hat das ständig gemacht. Also das wäre schon gegangen.
Ja.
Steve Martin und Alec Baldwin sind auch, denke ich, gut geeignet. Steve Martin hat ja auch schon mal, Alec Baldwin ist neu. Wie die das zu zweit machen, ist sicher lustig, dann mal so zu beobachten. Es ist natürlich sofort, das ist ja nur so Promotion wegen dem Film, oder? Das Geschrei losgegangen. Hugh Jackman, der hat auch gerade Wolverine gemacht, als
Naja, also ich glaube, irgendwas trifft da noch immer rein. Und wenn dann 8 nur Werbung für die DVD oder 8 nur Werbung für bla irgendwas, also das ist doch...
Ja, aber das stört ja auch nicht.
Nee.
Ich denke, das ist ganz lustig. Ich habe eine kleine Anekdote aus meinem Leben zu den Oscars. Wie gesagt, ich gucke mir sowas schon immer gerne an. Erinnerst du dich an diesen ganz schlimmen Winter 2006? Anfang an, also 2005, 2006, Deutschland so katastrophal eingeschneit war.
Ja, das war klasse.
Ja. Das war ganz toll. War ich noch beim THW und da war dann immer montagabends Ausbildung. Ich bin also sonntagabends schon mal nach München in meine Studentenbude gefahren und habe zufällig dann gesehen, ach Mensch, das sind ja die Oscars heute Nacht, super. Und du musst ja eh erst Montagabend zur Ausbildung beim THW wieder, kannst auch ausschlafen, perfekt. Guck mir also irgendwie von 2 in der Nacht bis um 5:30 in der Früh die Oscars an, auf ProSieben noch. Ja, so um 10 Vormittag klingelt hier dann mein Handy und du, wir haben einen Einsatz, du musst sofort zur Unterkunft kommen. Und dann haben wir da echt original 30 Stunden eine 2000 Quadratmeter Halle abgeschippt. Ich sag's dir, ich war so fertig.
Klingt gut.
Ja, also Oscars dann lieber aufgezeichnet gucken, wenn man nicht genug Zeit dafür hat. Kann ich nicht empfehlen, sowas sonst.
Genau. Ja, gut. Deshalb sage ich ja, sehr langatmig, ne?
Sehr langatmig, richtig, richtig. Und damit genug der Oscars. Was wir letztes Mal auch quasi vergessen haben, wie den Prince of Persia Trailer, eine großartig lustige Nachricht. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast, das Terminator-Franchise steht ja zum Verkauf. Aha. Die Besitzer wollen das wohl irgendwie lieber zu Geld machen jetzt. So eine relativ unbekannte Firma, weiß gar nicht, wie die an die Rechte gekommen sind oder wieso. Auf jeden Fall, die wollen es verkaufen. Und ist auch, glaube ich, relativ bald jetzt irgendwie dann so auktionsmäßig der Verkauf. Und also es ist auch toll beschrieben. Der Käufer hat dann die Möglichkeit, mehr Filme, Serien und andere Spin-offs zu machen, um auf der Popularität des Franchises aufzubauen. So, grausam.
Vor allem, ich meine, das wird doch jetzt schon genug ausgeschlachtet eigentlich alles, oder nicht?
Es ist bereits genug ausgeschlachtet geworden, eindeutig.
So viel, naja. Was soll's?
Es wird wohl so über 60 Millionen Dollar bringen, wird gemutmaßt. Aber jetzt zum lustigen Teil der Nachricht. Joss Whedon, den ich an dieser Stelle mit Gruß an Hamster nochmal unbedingt hier hervorheben muss, als tollen kreativen Kopf hinter dem Dr. Horrible und anderen Sachen. Der hat sich gedacht, Mensch, toll, Terminator-Franchise, finde ich gut, könnte ich doch tolle Sachen mitmachen. Und hat so einen offenen Brief geschrieben und sehr amüsant zu lesen und so im natürlich satirischen Stil. Und von wegen, ja, also ich meine, ich biete jetzt hier, heute, hier und jetzt, sofort $10,000 und sofort seid ihr diese blöden Rechte los, kein Problem mehr. Und macht dann auch so ein paar Vorschläge, was man damit machen könnte, irgendwie Terminator of the Rings. Und was würde passieren, wenn man zu weit in der Zeit zurückreist, wo noch Drachen und Zauberer sind und alles mögliche irgendwie. Musical und nee, Moment, Musical ist sogar mir zu blöd. echt lesenswert, gerade wenn man mit Joss Whedon irgendwie was anfangen kann.
Aber es klingt schon vernünftig. Also
das ich glaube, dass der Witz ist, obwohl er das so in den durch den Kakao zieht, wird er noch was Clevereres damit anstellen als viele andere Leute. Ja. Auf jeden Fall aber einen Durchlesevorgang wert, das Ganze einfach mal anklicken.
Ja.
Es bleibt bescheuert.
Ja, es bleibt. Ich habe gerade versucht, irgendeine Überleitung zu finden, die halbwegs sinnig ist, aber nee, also ja, ich denke, mit bescheuert können wir es ganz gut einleiten, denn es soll eine Verfilmung geben von Risiko. Risiko, das lustige Gesellschaftsspiel, was wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gespielt hat. Und ja, man fragt sich, glaube ich, zu Recht, was soll das?
Also, ja, das ist wirklich so das, was einem sofort in den Kopf steht, so was?
Als ich das gelesen habe, ich dachte auch nur, also ich meine, Risiko, ja gut, irgendwelche Länder und Länder erobern und dann, ja, also ich weiß nicht, ich meine, ich habe schon oft Risiko gespielt, aber dass das da irgendeine Grundlage für einen Film ist, also bitte, nee.
Ja, geht mir ähnlich. Es ist immerhin Peter Berg als Regisseur auch bei dem Projekt, ne? Der hat, was hat der denn zuletzt gemacht? Zum Beispiel Hancock oder er hat auch, kennst du Very Bad Things? Mm. Den hat er geschrieben. Also der hat jetzt so nicht unbedingt nur schlechte Filme gemacht. Oder auch, ich glaube in Deutschland hieß der Operation Kingdom mit Jamie Foxx.
Ach doch, den habe ich gesehen. Der war toll.
Also ich glaube nur The Kingdom im Original aus 2007 oder sowas. Den hat er auch gemacht, also der kann ganz nette Filme machen.
Ja, also ich will ja auch gar nicht sagen, dass es jetzt unbedingt schlecht wird, aber ich vermute doch ganz stark, dass ja, der Name Risiko einfach so ein bisschen der Träger ist, der das Ganze ein bisschen gut vermarkten kann. Aber
ja, also, die machen in letzter Zeit irgendwie zu viele Filme über Spielzeug, ja? Wenn ich da an Transformers und G.I. Joe denke.
Ja, und der Knaller kommt jetzt erst, denn nicht nur Risiko wird verfilmt, sondern auch Schiffe versenken.
Fantastisch. Ich habe wirklich gedacht, ich werde mir sowas so auf irgendwie zwei Tage später, ja, ich habe mir schon gedacht, super, haben einen tollen Lacher in der Sendung, wenn wir das mit Risiko bringen, und dann kam das mit Schiffe versenken
auch. Also ich finde eigentlich Schiffe versenken noch dümmer als Risiko.
Durchaus, vor allem, wenn man sich vor Augen hält, wer wird Bösewicht in dieser Verfilmung darstellen?
Aliens.
Aliens, was war davor geplant?
Nazis. Aber das passt beides so eigentlich. Also ich wüsste auch nicht, was ich nehmen sollte. Weil Schiffe versenken, klar, das ist genau das Thema eigentlich, ne?
Ja, klar, natürlich. Ich meine, bei Schiffe versenken ging es doch schon immer um Nazis und Aliens, oder nicht?
Ja, also ich hab's lange nicht mehr gespielt, aber mir ist schon so, als wenn das da in die Richtung geht.
Also
ja.
Du musstest dich doch am Anfang immer entscheiden, bist du diesmal Aliens oder Nazis, so war das doch damals.
Hey, also ach Gott, hey. Auch unglaublich bescheuert, also keine Ahnung, was man sich da ausdenkt. Also es ist, weiß nicht, ich meine, das Spiel ist so dermaßen simpel, also naja.
Was willst du da für eine Story reinpressen? Ja, unglaublich. Ja. Naja. Toll wird natürlich dann auch, Hasbro hält ja die Rechte an diesem Spiel so, an der offiziellen Variante. Also dieses mit Stecken, ja, dieses Computer-Dings, wo du dann so Spielfeld hast. Die freuen sich bestimmt, dann können sie eine Filmedition rausbringen.
Ja, dann wird gut. Die auch bestimmt viel spannender als das Original.
Selbstverständlich. Mit Aliens und Nazis natürlich.
Willkürlich erweitern. Klasse.
Okay, gut.
Ja.
Genug Klamauk.
Ja, mal was Vernünftiges. Was wirklich Vernünftiges.
Ja, jawohl, jawohl.
Und zwar geht es um Undercovers. Das hatten wir ja schon mal erwähnt. Das ist dieses neue Projekt von J.J. Abrams, wo es so rund um irgendwie ein Agentenpärchen geht. Jedenfalls hat er dafür selbst den Piloten gedreht. Und das
noch nicht, aber er wird.
Er wird es bald gemacht haben. Jedenfalls erwähnenswert deshalb, weil er der letzte Pilot von ihm der Lost-Pilot war, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Und das ist jetzt dann auch schon ein paar Jahre her, das war 2004.
Jawohl.
Und man bringt ihn noch in Verbindung mit Fringe,
ja, ist auch so seine Idee.
Und
er macht es ja immer so, dass er sich eine Serie ausdenkt und dann sofort wieder das Projekt verlässt.
Genau, also er hat ja in der Serie eben keine irgendwie kameraführende sonstige Funktion.
Er wirklich nur
Funktion.
Die Idee gehabt.
Also, ja.
Und bei Lost, wie wir ja wissen, hat er den grandiosen Piloten selbst gedreht. Und bei Alias auch, soweit ich weiß, aber da ist er eben auch relativ schnell abgesprungen so und nur noch auf dem Papier beteiligt gewesen. Und ja, mal gucken. Hört sich gut an, finde ich.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, dann auch, was wir auch schon mal erwähnt hatten, Puss in Boots, das Spin-Off zu Schreck mit dem gestiefelten Kater. Da gibt es Neuigkeiten zu vermelden, und zwar der fantastische Zach Galifianakis. Mensch, ich kann den Namen jetzt cool.
Ja, du hast geübt, ne? Ich stotter.
Ich habe natürlich geübt. Der soll jetzt da auch eine Sprechrolle bekommen. Es werden natürlich auch Antonio Banderas, der ja den Kater spricht, und Salma Hayek, glaube ich, hat auch eine Stimme. Also die ganzen Stimmen aus Schreck sind auch in diesem Spin-Off, was ja schon mal, also wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es sowieso total zum Scheitern verurteilt.
Naja, Grundlage erstmal, ne?
Ja. Aber der soll jetzt quasi den Charakter des Humpty Dumpty sprechen, was so, wenn du dir die Wiki-Seite zu Humpty Dumpty anguckst, echt gut zu ihm passt, wenn du dir ein paar Bilder von ihm anguckst, falls man noch irgendwie keinen Film oder so mit ihm kennt. Humpty Dumpty, ich weiß nicht, es gibt so keine wirkliche deutsche Entsprechung. Es hat so den Charakter von, auf der Mauer, auf der Lauer, ist aber nicht dasselbe anscheinend. Der Film kommt dann auch ganz bald schon, November 2011, also ja, gar nicht mehr lang. Und Schreck 4 kommt allerdings schon nächstes Jahr, wusste ich auch nicht. Kommt am 21. Mai 2010 in die USA.
Das ist doch schön.
Ich hoffe es. Also es darf durchaus wieder qualitativ nach oben gehen nach dem dritten, finde ich.
Ja.
Und wo wir ja jetzt diesmal nicht zu Beginn der News bei Nachfolgern sind, haben wir sie trotzdem wieder thematisch zusammengepackt. Denn rate mal, was einen Nachfolger kriegt, Henning. 2012 kriegt ein Nachfolger.
Das ist ja auch total logisch.
Selbstverständlich. Schließlich wissen wir alle, dass ein Roland Emmerich-Film ein Happy End haben muss und die Welt sicher nicht untergehen wird. Alles andere würde mich schwer erschüttern. Ja. Also insofern natürlich irgendwie nicht wirklich zu viel gespoilert, wenn man sagt, da wird es einen Nachfolger geben. Und das ist echt ernst. Also das ist schon in Entwicklung. Und warte, es wird noch viel besser. Ich fand es ja schon bekloppt, als ich gelesen habe. Erstens, dieser Nachfolger als TV-Serie wird den Titel 2013 kriegen. Da habe ich mir schon an die Stirn gelangt. Und dann habe ich gelesen, Mark Gordon wird Executive Producer. Weißt du, mit was für tollen Projekten er bislang betraut war?
Die gehen auch in die Richtung so, ne?
Ja, natürlich. Grey's Anatomy und das Spin-Off zu Grey's Anatomy Private Practice.
Naja, logisch. Und der hat dadurch halt genug Erfahrung gesammelt und
mit Katastrophen,
auch ein bisschen.
Meinst du?
Ja. Naja, ich bin aber gespannt. Ich finde es schon ein bisschen sehr merkwürdig. Also irgendwie Inhalt, es geht um die Erde, die dann irgendwie neu aufblühen wird oder sowas und
man beobachtet die Erde nach einer schrecklichen Katastrophe.
Ja, aber
Sollen sie doch mal lieber noch ein paar Staffeln Jericho machen.
Ja, das hätte mal was.
Nein, aber auch so, oder?
Ich weiß nicht, also ich meine, 2012 ist cool, wird cool, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber das jetzt irgendwie noch ausschlachten, da eine TV-Serie draus machen,
Ja, fand ich auch wunderlich
abwarten.
Und eher schade.
So viel weiß man ja noch nicht, also, aber klingt auf jeden Fall von der Grundidee her schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, so, 2,5 News haben wir noch, würde ich mal sagen. Zum einen wird jetzt, ich glaube, ich habe gelesen, am 20. November, jedenfalls im November, kommen wir auch endlich in Deutschland in den Genuss von noch mehr Möglichkeiten, Videos legal aus dem Netz zu laden, nämlich über die PlayStation 3. Wir besitzen ja alle beide eine. Es sind jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Details bekannt. Es wird in Teilen Europas, ich meine Deutschland, Frankreich, Spanien und noch irgendwas, England vermutlich, jetzt starten. Es ist ja immer so ganz grausam mit diesen Rechten. Ja. iTunes ist ja da derselbe Mist, wo wir 10 Jahre auf Filme gewartet haben in Deutschland. Hat allerdings doch ein recht ansehnliches Startaufgebot. Soll über 2300 Filme und über 14.000 TV-Serienfolgen haben. Leider ist gar nichts darüber bekannt, was es alles in HD gibt, aber es gibt sowohl SD und HD-Auflösung.
Ja, und irgendwie war das, du kaufst irgendwas oder leistest.
Du kannst leihen, es gibt beides.
Hast du es irgendwie 14 Tage und wenn du es eben gestartet hast, das Video oder die Serie, den Film, was auch immer, dann kann man es innerhalb von 24 Stunden eben noch ein paar Mal gucken, aber dann ist das
genau, also das ist im Prinzip exakt derselbe Modus wie bei iTunes.
Ja.
Und ich denke, dass deshalb auch die Verfügbarkeit sehr ähnlich sein wird. Also Sony besitzt ja doch einige Studios. Und insofern, wie gesagt, die Zahlen waren ja doch eher imposant. Ich habe auch mal geguckt, als sie das in den USA gestartet haben, da waren sie stolz auf 300 Filme und 1200 Folgen. Ja, also das ist jetzt hier schon eine andere Ansage. Preise sind, soweit ich weiß, noch nicht veröffentlicht worden. In den USA zahlst du fürs Kaufen so zwischen 10 und 15 Dollar und Mieten zwischen 3 und 6 Dollar. Ich vermute, insgesamt wird sich das sehr am iTunes Store orientieren, ja, weil
das, ja, also sonst macht einfach das Ganze
so wenig Spielraum Sinn. Alles hat bei diesen Kack-Rechte-Verwertern.
Entschuldigung. Aber ich glaube schon, dass das eine ganz nette Alternative ist, weil ich eigentlich den PlayStation Store relativ komfortabel finde. Also
ja, Demos er hat und sowas. Schon so schmerzbereitende Aspekte auch, aber es ist insgesamt ganz nett aus einem Guss alles so, ja.
Genau, also man kann sich da eigentlich schon relativ einfach durchklicken, auch wenn man sich hin und wieder mal ärgert, aber immer, also Filme kaufen, möglichst große Auswahl, irgendwo generell immer positiv.
Das ist auf jeden Fall, genau. Mehr Möglichkeiten, Filme auch über das Medium der Zukunft zu nutzen, finde ich super. Angeblich soll so der Download von einem HD-Film in einer Stunde möglich sein, wenn man selbst die passende Anbindung hat. Also sie sagen, ihre Server sind darauf vorbereitet. Mal gucken. So den Superspeed bin ich jetzt vom PlayStation Network an nicht gewohnt. Aber tendenziell ist das auch gut so. Das stimme ich dir zu. Denn, was bringt uns die Zukunft? Jetzt primär für die USA. Aber ich bin mir sicher, auch für hier in Europa werden sie sich da was Schönes einfallen lassen. Schon sehr lange im Gespräch oder ein Thema ist dieser Kill-Switch. Denn in den USA gibt es ja, ich glaube jetzt schon, kein analoges Fernsehen mehr. Kommt alles nur noch digital über Kabel. Und das finden die Rechteverwerter ganz toll und die Filmstudios und so, weil die können da jetzt dann so ein kleines Byte ändern, wenn sie irgendwie dir den Stream schicken über den Fernsehsender. Und wenn dieses Byte auf 1 steht, dann nimmt halt dein DVD-Rekorder nichts auf. Hm? Weil darfst du nicht.
Nee, das wäre ja auch...
So, wenn du das dann noch mit, was wir letzte Woche hatten, Videotheken kriegen die Filme dann auch jetzt immer erst später. Ja, da wird es dann bald dünn, ne? Was machst du dann noch? Statt direkt zu kaufen, kannst du dann vielleicht online früher leihen oder so. Ist schon bitter. Dieser Killswitch ist jetzt deshalb auch wieder Thema. Wie gesagt, das ist halt was sehr US-zentrisches. Uns betrifft das jetzt noch nicht direkt, aber ich habe keine Sekunde Zweifel daran, dass das schon längst alles in Planung ist.
Ja, wenn wir hier auch mal so mit mehr digital
und
sowas
dann. Das Einzige, woran das hier scheitert, ist, dass die zu blöd sind, hier ordentliches Digitalfernsehen ins Land zu kriegen. Genau, ja. Es ist halt jetzt der Fall, dass diese Technik, mit der sie das dann alles durchprügeln wollen, bei der FCC auf dem Prüfstand steht und in den USA halt gerade groß Werbung gemacht wird dafür, dass sich die Leute bitte an die FCC wenden wollen und sagen, dass sie das doof finden. Insofern habe ich mir gedacht, passt es doch irgendwie alles zu diesem großen Back of Hurt
Ja, irgendwo tolle, muss der Kram herkommen.
Ja, genau. Gut. Zu guter Letzt noch wenigstens ein bisschen was zum Lachen. Beziehungsweise ich habe sehr gelacht. Ich lache ja immer, wenn man über Twilight lachen kann, sehr laut. Und zwar Twilight. Du hast ja den ersten noch nicht gesehen.
Ja, ich habe da, das ist an mir alles ein bisschen vorbeigezogen.
Nichts verpasst. Den zweiten, was schätzt du denn, wie viele haben den schon gesehen? Auch noch nicht so viele wahrscheinlich, ne? Weil
wahrscheinlich gibt's trotzdem ja zu noch viele. Nicht.
So. Nee, den gibt's noch nicht. Und der hat jetzt halt aber schon so 1700 Bewertungen bei der IMDb von Leuten, die den höchstwahrscheinlich nicht gesehen haben. Und jetzt haben sie bei Slash Film haben sie das mal ganz nett auseinandergenommen. Es ist natürlich irgendwie insgesamt 90% der Bewertungen sind entweder 10 oder 1 Punkt. Und der Durchschnitt ist natürlich dann bei 4,5. Also es gibt einfach nur die Hater und die den toll finden. Schon bekloppt genug. Männer bewerten irgendwie im Durchschnitt mit 3,3, also da gibt es auch so ein paar Ausreißer. Grüße nach Wien. Und Frauen irgendwie im Schnitt, Frauen unter 18 im Schnitt mit 8,7. Und das Beste ist mein neuer Lieblingsbegriff. Die häufigste Bewertung ist die Twilight Mom. Das ist eine Frau zwischen 30 und 44, die gibt im Schnitt 9,9 Punkte. Das ist doch so bitter. Ja. Irgendwie ist es beängstigend, finde ich. Also, dass es echt 30- bis 44-jährige Frauen gibt, die im Internet Filme bewerten, bevor sie es gibt, weil ich will gar nicht wissen, wieso.
Aber da ist auch wieder die Frage, wie entstehen solche Statistiken? Also, das...
Ja, das gibt's ja bei IMDb alles eigentlich relativ gut einsehbar. Ich habe jetzt auf die Seite vom Film geguckt und ich sehe diese Wertungen irgendwie nicht viel. Entweder braucht man da so einen kostenpflichtigen Pro-Account, den ich mir sicher nicht holen werde, oder die haben das tatsächlich schon wieder bereinigt, was auch sein könnte. Die sind ja doch manchmal ein bisschen auf Qualität bedacht dort. Aber gut, ich fand das sehr lustig und über den
Twilight Moms. Ich hau da auch gerne drauf. Also ich
ja, genau, da machst du immer mit. Ne?
Kenn's eigentlich gar nicht, aber also das, egal. Was ich kenne, das bisschen, das
die Vampire glitzern, da kann man draufhauen, kein
Problem. Ja, genau. Das, also.
Gut, okay, News sind fertig und wir kommen zu den Filmen. Was hast du denn so geguckt?
Boah, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel geguckt, das ist ja... Aber ein wenig schon und unter anderem I Love You, Beth Cooper.
Den habe ich auch geguckt, ja.
Genau. Geschichte immer ganz grob umreißen. Also, ja. ich wüsste auch gar nicht, wie man es irgendwie anders... Naja, es ist jedenfalls College-Abschluss und ein Typ...
Der Typ heißt Dennis.
Stimmt. Ja, ich habe den Film noch gesehen.
Tja.
genau, also dieser Dennis hält eine Rede und sagt eben den Satz aus dem Filmtitel I Love You, Beth Cooper. Das ist so die Cheerleader-Obertante da und naja, also er hält eben Rede, kritisiert alle ein bisschen und gesteht ihr die Liebe. Und im Prinzip ist es halt so eine typische College-Komödie. Er möchte noch mal irgendwie was mit seinen alten Freunden in der alten Heimat erleben, aber ist eigentlich doch mehr so der Einzelgänger und wird von allen irgendwie nicht so wirklich gemocht und ja, ist alles nicht so spektakulär, aber mir hat es eigentlich trotzdem ganz gut gefallen.
Es entwickelt sich halt anhand dessen doch irgendwie eine sehr, sehr skurrile, ja, es ist ja nur eine Nacht im Grunde, ne?
Ja, also er will bei sich zu Hause eine Party geben und lädt wild Leute ein und sie sind dann nachher zu fünft und sind dann irgendwie nachts unterwegs und naja, ist es schon
ja, teilweise. Also es kommt sehr eben Beth Cooper zu dieser Party mit irgendwie zwei Freundinnen, weil sie denken sich, ja, da machen wir uns jetzt doch mal ein bisschen lustig über die. Das Ganze gerät dann deshalb außer Kontrolle, weil ihr Freund, mit dem sie irgendwie auch gerade Zoff hat, was auch so ein Aspekt ist, sie will dem eins reinwürgen, weshalb sie da hinfährt. Der was macht er? Er lokalisiert irgendwie ihr Handy
und ja, irgendwie GPS
ist kommt dann und dreht total durch und haut alles zu Brei und dann hauen sie halt ab irgendwie mit den Mädels und ja, dann geht die Gaudi los.
Ja, also so spektakulär klingt das alles nicht wirklich, aber Wer halt mal Lust auf so einen halbwegs vernünftigen College-lustig-Comedy-Film irgendwie hat, der ist damit, glaube ich, ganz gut bedient.
Ja, ich muss dir da widersprechen. Also ich habe ihn ja doch auch mir angeguckt, weil...
Natürlich wieder mit galaktischen Erwartungen.
Mit ultra hohen Erwartungen. Nein, eben nicht mit ultra hohen Erwartungen. Wahrscheinlich würde ich auch sonst ganz vernichtend schimpfen jetzt. Und das tue ich nicht. Er ist schon schaubar. Aber ich würde tatsächlich keine Empfehlung aussprechen. Wieso? Dieser Film ist zum einen bis ins hinterletzte Detail vorhersehbar. Und zwar sowas von... Das
ja, ist ein College-Film.
Ja, aber trotzdem, es gibt College-Filme, wo einfach wenigstens mal noch so noch ein bisschen ein Kick, was Neues oder so kommt. Das hast du alles schon mal gesehen, was da gibt. Du weißt immer schon die Pointe, bevor sie passiert. Zumindest ging es mir so.
Ich wurde andauernd überrascht.
Du bist einfach ein bisschen anders. Ich fand das dann doch irgendwie ein bisschen zu simpel. Ja, ich weiß nicht. Also sie sind mal irgendwann im Wald, es ist dunkel und sie müssen irgendwas suchen. Dann kommt so ein Waschbär daher. Oh ja, natürlich, was passiert?
Sie sagt, war schon oh, lustig.
Ist der niedlich, ist der ja. niedlich. Und dann auf einmal faucht er und sie schreien und laufen weg. Und so, oh, kenne ich schon, nicht toll.
Bisschen sehr kritisch, finde ich.
Ja, naja, ich weiß nicht. Also das würde mich prinzipiell wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt stören. Was mich dann aber irgendwie, was es dann nicht rausreißt, sind für mich auch die Darsteller, die fand ich jetzt nicht so überwältigend. Ja. Und ich hatte einfach zu oft so Momente, wo es einfach mir zu abgedreht war. Weißt du, ich meine zum Beispiel sowas wie American Pie, das ist alles halbwegs möglich, sage ich mal, finde ich. Da ist jetzt nirgendwo was zu exzessiv Surreales drin.
Ja, ja.
Da gab es in dem Fall einige Momente.
Ja, also natürlich ist alles Schwachsinn und alles albern und blöd eigentlich, aber ja, wenn man ab und an mal Lust auf sowas hat, also wie gesagt, ich
würde den schon empfehlen. Du empfiehlst den, ich empfehle
ihn. Naja, also jetzt hier nicht super geil und Riesentipp, aber ja, lässt sich sehen. Ich habe es nicht bereut, ihn zu gucken.
Ja, okay, gut, insoweit muss ich dir zustimmen. Trotzdem würde ich jetzt eben sagen, es hat niemand etwas verpasst, wenn er den Film nicht gesehen hat. Also nee, das auf jeden
das,
Fall.
Das wirklich nicht, aber...
ja, also der ist jetzt irgendwie, glaube ich, seit Ende Oktober in den Kinos hier in Deutschland auch und der ist immerhin von Chris Columbus, den kennt garantiert jeder, der hat echt einige sehr gute Filme auch gemacht. Mal nachdenken, der hat Mrs. Doubtfire gemacht, der hat Kevin allein zu Hause gemacht, auch glaube ich, und was hat er denn noch? Der hat auch, genau, von dem ist auch Nachts im Museum, also das sind alles Filme, die ich wesentlich besser, wirklich wesentlich besser
finde. Nachts im Museum 2? Nee.
Naja, Nachts im Museum 2, der ist so auf derselben Ebene ungefähr.
Nein, den fand ich schlecht.
Okay. Ja, aber naja, weißt du, Nachts im Museum 2, der hat wenigstens Ben Stiller. Und ja, apropos Darsteller, genau, also dieser Dennis, der wird gespielt von Paul Rust, den zumindest ich echt überhaupt nicht kannte. Ja. So meiner Meinung nach einzig wirklich halbwegs bekannte Darstellerin ist eben Beth Cooper. Die wird dargestellt von Hayden Panettiere, die vielleicht Leute schon aus Heroes kennen, wo sie auch eine tragende Rolle hat, glaube ich. Ich habe ja Heroes noch nicht geguckt.
Ja, die hat da schon eine relativ zentrale Rolle, aber ich bin ja bei Heroes auch relativ zeitig wieder ausgestiegen. aber sie spielt noch, und ich habe das zufällig irgendwann morgens im Fernsehen gesehen, bei irgendeiner alten Folge von Malcolm mittendrin. Aha. Da spielt sie die Nachbarstochter irgendwie mit Brille und ja, so ein ganz ausgebufftes Mädel, was eigentlich okay, die Leute alle verarscht. Also, na gut. Macht eigentlich einen sympathischen Eindruck.
Also das Einzige, was ich aus I Love You, Beth Cooper mitnehme, ist vermutlich, dass ich irgendwann mal Heroes versuchen muss, weil die sieht ja schon ganz nett aus. Ta-ta-ta-ta. Okay.
auch eingebracht wird?
auch eingebracht. Was mich interessieren würde, ist, wie stark der Film vom Buch abweicht. Und da habe ich echt nicht wirklich was Gutes im Netz gefunden, denn es basiert auf gleichnamiger Buchvorlage.
Ja, so ein Buch würde ich natürlich nicht lesen.
Es gab so zwei, drei Amazon-Rezensionen irgendwie, wo man so ein bisschen eine Idee kriegen konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass das Buch ganz gut ist. Aber, naja.
Naja.
Kommen wir zu einem wirklich guten Film, wo wir auch derselben Meinung drüber sind, würde ich sagen.
Den hast du auch gesehen?
Den habe ich auch gesehen, ja.
Alles klar. Die Rede ist von Todeszug nach Yuma.
Ja.
Western von 2007, der auch schon mal verfilmt wurde, allerdings irgendwann in den 50er Jahren und den ich natürlich noch nicht gesehen habe in der Originalfassung und den ich wahrscheinlich auch nie mehr sehen werde, aber die Version ist eigentlich schon klasse genug, denn es spielen mit Christian Bale als Dan Evans und Russell Crowe als Ben Wade.
Ja, also allein danach sollte irgendwie jeder überzeugt sein, finde ich, oder?
Ja.
Aber du also darfst trotzdem
mich,
erzählen,
mich würde man geht. Auf jeden Fall damit überzeugen, oder man hat mich dadurch ja überzeugt, deshalb habe ich ihn ja gesehen.
Ja.
Ja, es geht eben grob darum, dass das Christian Bale, also beziehungsweise Dan Evans, ein Farmer spielt, der stark verschuldet ist, denn irgendwie ist Dürre, er hat Probleme, seine Existenz ist bedroht und er hat für die Nordstaaten im Bürgerkrieg gekämpft und dort ein Bein verloren. Er sitzt halt auf seiner Farm mit seiner Frau und mit seinen zwei Söhnen und hat so ein bisschen die Bedenken, dass seine Familie ihn, nicht mehr ganz so respektiert und dass sie ihn so ein bisschen für einen Versager halten, weil er das Ganze eben nicht so, weil er eben nicht so wirklich in der Lage ist, momentan die Familie so zu versorgen, wie er sich es vielleicht auch selber wünscht.
Ja.
So, Gegenpart, Ben Wade, ist so ein, ganz cleverer Gauner, wie heißt denn das so im Western? Gibt es da nicht irgendwas?
Halunke? Keine Ahnung.
Halunke, weiß ich nicht. Jedenfalls ein üblen Verbrecher, der einleiten natürlich auch dann direkt irgend so einen Geldtransporter überfällt, der irgendwie Gelder von den Bahnmitarbeitern hier von der Bahn irgendwie transportiert. Auch relativ egal, jedenfalls Ben Wade wird erwischt. Ben Wade soll verlegt werden nach Yuma.
Mhm.
In das dortige Gefängnis und da setzt die Geschichte eigentlich dann auch an, so nach einer Viertelstunde, denn Christian Bale, also Evans der Farmer, soll eben Ben Wade begleiten mit eben ein paar anderen Leuten und also dafür
der Sheriff irgendwie, der meint, können gar nicht genug Leute mitgehen, wenn der da verlegt wird, weil der hat ja auch so eine fette Bande irgendwie und die haben halt Angst, dass sie den wieder rausholen, ne?
Ja, die können halt alle extrem gut und schießen und so.
Genau.
Jedenfalls kriegt Evans relativ viel Geld geboten, ganze $200, was wohl damals ein kleines Vermögen war.
Mhm.
Und ist eben bereit, sich da zu opfern und eben diese Tour zu begleiten. Ich weiß gar nicht, wie weit man jetzt noch gehen sollte, weil irgendwann...
Ja, ich denke, das ist so eine ganz gute Einleitung, was halt während dieser Tour irgendwie passiert ist, dass diese beiden... zunächst sehr unterschiedlich wirkenden Männer sich auf eine gewisse Art und Weise näher kommen. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dieser Brokeback Mountain näher kommen Schiene zu tun. Nicht, dass das jetzt irgendjemand so versteht, sondern also es stellt sich halt raus, teilweise
so,
haben die so...
Die Grundeinstellung, so dieses Moralische.
Also der Ben Wade wird am Anfang schon als sehr, sehr skrupelloser und rücksichtsloser Gangster dargestellt, aber im Lauf des Films denkst du dir halt auch als Zuschauer so, also clever ist der ja schon und so Unrecht hat er jetzt auch nicht immer. Und
man ist da schon wieder ein bisschen so zwiegespalten. Weil,
genau, und in diesem Zwiespalt
redet schon relativ halt auch, klug.
Genau, und in denselben Zwiespalt wird Christian Bale als Dan Evans getrieben. Und das ist alles ganz nett anzusehen. Und es gibt natürlich dann Komplikationen auf diesem Weg. Also sie bringen ihn zu einem Zug, der ihn dann nach Yuma bringt. Und der nächste Bahnhof ist eben ganz weit weg und diesen Track begleitet so der Film. Es endet dann in dieser Stadt mit dem Bahnhof.
Genau, also im Prinzip ist nur dieser Weg dahin, das ist eben die zentrale Handlung.
Der zieht sich, der gibt dann einfach auch den Charakteren wirklich Zeit, sich zu entfalten,
was aber super klappt. Auf eine Art und Weise, die eben eigentlich nie spannend, die nie langweilig wurde und immer spannend blieb.
Ja,
der Film hat ja auch knapp 2 Stunden, 1,45
oder sowas. Der dauert lang, ist aber nicht eintönig.
Überhaupt nicht. Also das hat
es
mich
ist
echt
auch
gewundert.
Action drin. Also.
Ja, also das ist eben immer, wenn es denn, gerade wenn man denkt, so, jetzt könnte es weitergehen oder so, gar nicht negativ gemeint, jetzt dann passiert schon irgendwas, dass es immer dann, also dass die Geschichte irgendwie vorangetrieben wird.
Ja.
Und eben das Ende, ohne was zu verraten, fand ich grandios.
Also, war super. Das an dem Film hat so doch wirklich ziemlich alles gestimmt, auf jeden Fall.
Ja, also es war, die Charaktere wurden schön dargestellt, die Schauspieler waren gut, also das hat eigentlich alles gepasst. Und ja, da man ja eigentlich nicht so viele Western guckt, oder da es ja momentan einfach nicht so viele Western gibt, ist sowas doch schon mal was Herausragendes irgendwie.
Genau, war auch einfach deshalb so doch interessant und mal was anderes. Wir haben ja, was haben Sie gesagt, Last Man Standing und noch irgendwas. Es gibt schon noch ein paar mehr Western auch aus der Neuzeit.
Ja, ich hatte doch letztens
auch einen vorgestellt. Hast du denn eigentlich gesehen, wie hieß der, hat diesen umständlichen Titel gehabt? Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling. Ja, genau, hast du den
gesehen? Weil der sollte ja ganz lang und ganz langweilig sein. Und
was ich aber dann prinzipiell auch irgendwie interessant finde und erstmal selber wissen will, ob das denn wirklich so langweilig ist oder ob ich mich dann wieder freuen kann und alle anderen als doof bezeichnen,
gut fand. Die Motivation hatte ich noch nicht. Also.
Also ich habe den auch noch nicht gesehen, aber will ich mir auch irgendwann mal angucken. Aber abschließend Todeszug nach Yuma, ein sehr, sehr runder Film, klappt alles, tolle Schauspieler, sehr, sehr empfehlenswert. Und ideale Überleitung zu dem Film, den ich geguckt habe. Ganz frisch nicht mehr, jetzt irgendwie seit 2 Wochen oder so im Kino. 500 Days of Summer. Ich habe den ja schon in Folge 7 mal kurz angesprochen, weil es da einen Trailer mit dem Hauptdarsteller zu einem anderen Film auch gab. Ja, 500 Days of Summer ist von Mark Webb. Der hat bisher eigentlich nur Musikvideos gemacht, da allerdings viele und auch doch bekannte Bands, also so Green Day und alles Mögliche, hat der schon mitgearbeitet. Der Film ist jetzt sein Debüt auf der großen Leinwand. Es gibt zwei Hauptdarsteller oder zwei Hauptcharaktere. Zum einen ist das der Tom, der wird porträtiert von Joseph Gordon-Levitt. Und dann ist es die Summer aus dem Titel, ja. Die wird dargestellt von Zooey Deschanel.
Und kennt man die?
Ich kenne die schon.
Sagt mir nichts.
Zooey Deschanel, die hat zuletzt noch mitgespielt in, wie hieß der auf Deutsch, der Ja-Sager, Yes Man mit Jim Carrey.
Ja, ja.
Da hat sie mitgespielt. Okay. Ich bin mir doch eher relativ sicher, dass du die kennen würdest. Die hat irgendwie, glaube ich, auch jeder schon mal so irgendwo gesehen. Macht aber nicht so wahnsinnig viel. Allerdings macht eigentlich nur in wirklich tollen Filmen, und ich kenne keinen schlechten Film mit ihr, im Gegenteil. Es sind alles tolle Filme, wo sie mitspielt, und sie ist immer einer der Gründe dafür. Denn die ist einfach bezaubernd, die Frau. Aber ich will ja nicht jetzt sofort schon schwärmen, ich schwärme noch genug.
Ja,
zunächst ganz, ganz kurz, worum es denn geht. Also 500 Days of Summer, diese 500 Days ziehen sich auch so als geschichtstragendes Mittel durch den Film, denn da wird gesprungen zeitlich. Es ist dann, wenn wieder ein zeitlicher Sprung ist, einfach die Zahl eingeblendet, um welchen dieser 500 Tage es gerade geht. Und was ist es? Es ist keine Love Story. Das sage auch ich jetzt mal ganz vorneweg, denn das sagt auch der Filmsprecher ganz zu Beginn. Ja, also es ist so die klassische Geschichte von Junge trifft Mädchen. Aber es ist keine Love Story, sagt er so ganz sofort. Und auch sehr, sehr lustig, so das der erste Text, der eingeblendet wird. Alle Charaktere sind irgendwie rein fiktiv und zufällig, wenn echt Weltübereinstimmungen sind, dieser typische Text, der kennt man ja. Und dann so mit einer Ausnahme, dann Name und nächste Textteile, Schlampe. Also setzt da auch schon so diesen ironischen Ton gleich, super. Tom ist ein, Architekt, aber er arbeitet nicht als Architekt. Er wäre gern Architekt, aber eigentlich schreibt er Grußkarten. Und er ist da auch sehr begabt, aber ihn füllt das nicht so wirklich aus. Und schon immer wartet er irgendwie so auf die Liebe seines Lebens. Wohingegen Summer, die jetzt als neue Assistentin von Toms Chef im selben Büro wie er arbeitet, die hält noch nicht so wirklich was von Liebe. Das klappt eh alles nicht. Und ja. Und wie sollte es anders sein? Er verliebt sich Hals über Kopf in sie. Und auch wenn der Film was anderes behauptet, gibt es eben eine Liebesgeschichte, die man mitverfolgt, über 500 Tage. Und ja, ich denke, viel mehr will ich von der Handlung gar nicht unbedingt verraten. Denn dieses Herumspringen, das macht schon viel in dem Film aus und lässt ihn auch einfach dadurch hebt er sich einfach von so klassischen es ist im Grunde eine Romantic Comedy von diesem Genre insgesamt ein bisschen ab.
Rom-Com.
Rom-Com, ja. Habe ich bewusst nicht gesagt, dankeschön. tja, also ich habe ja schon begonnen. Zooey Deschanel ist absolut fantastisch. Diese Frau ist... ich bin hin und weg jetzt noch. Auch Joseph Gordon-Levitt spielt total grandios. Also in denen könnte sogar ich mich... ich will mich ja jetzt hier nicht zu tief reinreden. Nein, also die beiden haben eine Chemie, das ist unfassbar. Also dieser Film erreicht dich so tief drinnen, dadurch, dass es so wunderbar klappt zwischen den beiden und einfach auch so fantastisch geschrieben ist.
Wahnsinn. Aber schon schnulzig wahrscheinlich, oder nicht?
Natürlich, sehr schnulzig. Ich mag Schnulzen, ich gebe es ja offen zu. Und wenn die gut funktionieren, die reißen mich ja in depressionsnahe Zustände, weil sie einfach so bittersüß schön sind. Und dieser Film, das ist irgendwie das, was ich gerade beschrieben habe, in Perfektion. Ja, also das ist für mich mit ganz weitem Abstand der beste Film dieses Jahres bis jetzt. Und da ist alles perfekt, wirklich. Es gibt nichts, was mich an diesem Film stört. Der hat tolle Bilder, der wechselt dann auch so. Man merkt schon, dass der aus dem Musikvideogenre kommt. Das heißt jetzt aber nicht, dass es irgendwie hektisch oder sonst was wäre, sondern einfach, der weiß, wie man Bilder gut einsetzt. Ja, es wechselt irgendwie mal so in gezeichnetes Bild, um eine bestimmte Stimmung rüberzubringen, oder der absolute Knaller ist. Es gibt dann auch so eine Szene, wo ja quasi die Leute anfangen zu singen und tanzen, so ganz kurz, das passt, das stört dich da überhaupt nicht, ja, das ist da super eingebaut, so auch ein bisschen als Parodie, und gerade wo du halt einfach auch so glücklich jauchzend dich mitfreust, weil es so lustig ist, ja, und überzeichnet, dann fliegt noch so ein Zeichentrick-Disney-Vögelchen rein, setzt dem Ganzen das i-Tüpfchen auf, es ist einfach ein Genuss, diesen Film zu gucken. Eine andere Szene, da könnten wir jetzt den Basti brauchen, dann könnte er wieder hier eine Melodie summen. Als sie dann eben quasi gerade ja zusammen oder auch nicht zusammen sind, das weiß man immer nie so genau. Natürlich mit allem drum und dran, was zu so einer kitschigen Verliebtheitsphase gehört, irgendwie, sie sind eben im Büro und telefonieren, obwohl sie nur einen Raum weiter ist, und sie haben irgendwie in der Nacht davor überlegt, Moment, wie ging denn noch die Titelmelodie von Knight Rider, und ihr fällt es gerade ein, als sie in dem Raum steht, also ruft sie ihn an und summt es vor, und dann steht ein Arbeitskollege von ihm eben gerade mit ihr in dem Raum, geht dann so zurück und weiß aber gar nicht, dass sie beide telefonieren, und meint so zu ihm, also jetzt dreht sie völlig durch. Zum Totlachen auch zwischendrin, immer der perfekte Mix. Du lachst, du fühlst mit, du leidest mit. Es ist toll. Ich liebe solche Filme und kann den nur jedem aus ganzem Herzen empfehlen, anzugucken.
Ja, man merkt schon, dass er nicht schlecht ist. Anscheinend.
Eindeutig, eindeutig. Also echt, ich kann es nur nochmal wiederholen. Es gibt an diesem Film nichts Schlechtes. Der ist bis ins hinterletzte Detail perfekt.
Na, dann gucke ich ihn vielleicht auch noch.
Den solltest du gucken. Ich weiß, du hast immer Angst, dass ich dich deiner Männlichkeit beraube, und ich habe es ja mit Desperate Housewives schon weit gebracht. Aber der ist wirklich unglaublich sehenswert. Und wie gesagt, also Joseph Gordon-Levitt, den kennen bestimmt auch sehr, sehr viele Leute, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Der hat bei 10 Dinge, die ich an dir hasse, nämlich auch schon mitgespielt, interessanterweise. Ja, da wo er war quasi der Junge in der in das Mädchen verliebt war, der in Julia Stiles verliebt war. Und hat also an der Seite von Heath Ledger gespielt in diesem Film. Und ich habe das in der Folge 7 schon angesprochen, der guckt ihm echt ähnlich teilweise. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber der hat was von Heath Ledger, einfach auch so, wie er spielt, Mimik und so, das erinnert teilweise einfach dran. Ist auch ganz spannend. Und zu Promotion-Zwecken haben Zooey Deschanel, die auch in einer Band spielt, und eben er ein Musikvideo gedreht zu einem Lied von ihrer Band. Das habe ich auch damals schon gesagt, aber verlinke ich nochmal. Auch sehr, sehr nett. Und man sieht einfach, dass die beiden Spaß haben. Die haben auch schon mal 2001 in einem anderen Film zusammengespielt, den ich mir jetzt unbedingt mal irgendwie noch ausleihen muss. Und ich bin total im Fieber. Ja. Also dieser Film hat mich zutiefst berührt. Und ja. Naja. Sehr schön. Aber ja, ich entblöße mich jetzt hier nicht weiter. Wer sich für so Romantik-Comedy-Filme irgendwie begeistern kann, das ist der Film. Gut. Damit genug Filme. Ja. Und wir kommen zu den Serien.
Genau. Ja, das war bei mir
jetzt auch wieder. Jetzt könnten wir schon wieder den Basti gebrauchen. Ne? Der könnte jetzt nämlich einfach mal sagen, was jetzt kommt. Vielleicht hat er es mittlerweile gelernt, wie man ihn ausspricht.
Ja, denn es geht um Stromberg, nicht
nicht Stromberg.
Aber gut, das Thema hatten wir ja schon, denn ich habe am Wochenende die vierte Staffel geguckt. Die ist ja passend zum Start der Staffel auf ProSieben auch schon direkt auf DVD gibt.
Ist ja auch ein interessantes Konzept.
Ja, aber ist für mich eine ganz nette Sache, weil ich habe eigentlich immer keine Lust, mich irgendwie an irgendwelche Fernsehzeiten zu binden.
Kenne ich.
Und für 20 Euro die Staffel finde ich das auch durchaus in Ordnung.
Ja, ich merke schon, du bist so der perfekte Zielgruppentypus von diesem Pay-Pro-7-Projekt von letzter Woche. Ne? Deshalb hast du das so kreativ und gut befunden.
Naja, also es hat auch was für sich, wenn ich nicht auf die Uhr gucken muss. Und
nee, auf jeden Fall. Ich meine, ja. Fernsehen ist völlig tot. Warum? Weil Fernsehen will, dass ich mich nach irgendeiner Zeit richte und das ist falsch. Eben. Aber nicht Meta, sondern Stromberg.
Genau, ja, also eigentlich Geschichte ist ja vom Grund her, denke ich, allen bekannt.
Ja, sicher. Wird ja
wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie vorher geguckt haben.
Wer nichts damit anfangen kann, Folge 2 stellt Basti The Office vor. Das ist das englische Vorbild des Ganzen.
Das Original sozusagen.
Genau.
Wobei das deutsche Stromberg schon sehr davon abweicht, soweit ich das jetzt weiß. Ja, jedenfalls.
Ich dachte, war es nicht so, dass es irgendwie eine Staffel lang wortwörtlich dasselbe war und Kameraeinstellungen und alles identisch?
Es kann sein, dass es am Anfang war, aber.
Ich glaube auch, ich habe gelesen, so die erste Staffel oder sowas und dann haben sie es.
Ja, also die sind da schon, also jedenfalls relativ kreativ, denn es gibt auch auf dieser DVD so ein Bonusinhalt, wo sie eine. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet. Also die hatten Leute eingeladen in irgendeine Kirche in Köln und dann saßen da halt Christoph Maria Herbst und wie sie alle hießen, die Regisseurin und der Schreiber, der die Bücher eben dazu verfasst hat. Und die haben halt ein bisschen drüber geschnackt, haben halt ein paar Szenen mal gezeigt, haben das ein bisschen erklärt. Und da merkt man eben auch, dass die Leute schon sehr viel Spaß dran haben irgendwie und dass der Stromberg eigentlich sich nicht unbedingt dadurch auszeichnet, dass es extrem erfolgreich ist, im Sinne von es gucken extrem viele Leute, sondern es ist einfach irgendwie, also ich kenne eigentlich nur Leute, die es toll finden und eigentlich kennt es fast jeder, aber trotzdem wird immer wieder betont, dass das Stromberg eben in Sachen Quote eher mau ist. Ja, jedenfalls ganz interessant, geht irgendwie über eine Stunde und dann werden die interviewt und erzählen ein bisschen, erwähnen unter anderem auch, dass es einen Film geben soll und es wird eben auch gefragt, ob es zu einer fünften Staffel kommen wird und ja, da meinte dann der Autor nur, dass er noch eine fünfte Staffel schreiben würde, wenn eben die Leute spielen wollen und die Schauspieler meinten, ja, sie würden spielen, wenn das Buch gut wäre und so weiter, okay. Also aber das sieht, glaube ich, schon so aus, als wenn es da noch irgendwie weitergeht.
Ja, also scheint es schon irgendwie zu laufen, ne? Sonst würde man ja nichts mehr machen. Kinofilm finde ich ja schon ein bisschen seltsam fast.
Ja, also das weiß ich auch nicht. Also ich habe die Folgen auch fast am Stück geguckt, aber man braucht schon ab und an eine Pause, weil das Ganze wird auf Dauer doch ein bisschen eintönig. Wobei ich sagen muss, eben vierte Staffel durchweg gelungen. Sind nur 10 Folgen. Aber ich weiß noch, dass ich eigentlich Staffel 3 ein bisschen schwach fand, aber Staffel 4 durchweg eigentlich witzig und gut gemacht und ja, hatte was.
Ja, also ich habe ja damals bei The Office schon gesagt, dass ich mit Stromberg bislang ja nicht warm geworden ist, fast schon zu viel gesagt. So richtig probiert habe ich es einfach noch nicht, ja, so kurz reingezappt und es hat mich nie so gefesselt, dass ich dann hängen geblieben bin oder so. Irgendwann werde ich mir das schon auch nochmal intensiver angucken, denke ich. Aber ja, schön, wenn das jetzt wieder besser wird, umso besser.
Doch, doch. Und,
das war eine tolle Doppelung.
Ja, da ich ja auch seit kurzem in so einem Großraumbüro sitze und sowas mal, also das ist,
okay.
Da findet man schon viele Parallelen wieder. Also es ist schon gut gemacht. Also es ist eben nicht völlig fremd und irgendwie völlig illusorisch, was da dargestellt wird. Also es, naja, ich meine, es gibt es jetzt ja gerade im Fernsehen, also kann sich ja jeder angucken und selber eine Meinung dazu bilden, aber ich fand es
toll. Ach, apropos im Fernsehen, richtig, wunderbar. Fast vergessen, ne? Da habe ich was gelesen. Und zwar für, was machen Sie Werbung? Für Windows 7.
Richtig. Mhm. Das habe ich noch nicht gesehen. Also,
ist ja sehr unsympathisch.
Ja, jetzt also, wo mein Apple-Problem gelöst ist, bin ich wieder voll auf deren Seite.
Nein, also ich habe es auch mir gar nicht angeguckt. Ich habe das nur so gelesen am Rande, dass sie wohl doch sehr, naja, aggressiv ist auch irgendwie nicht das richtige Wort. Aber also es gibt halt Werbung für Windows 7, die so im selben Stil wie die Sendung gemacht ist und die eben auch direkt vor oder nach einem Werbeblock kommt, so dass du es auf den ersten Blick gar nicht davon unterscheiden kannst, weil es wohl auch wie ja mittlerweile alles, was der Raab macht oder so, als Dauerwerbesendung läuft und wohl auch Stromberg, damit das so genehmigt wird, vermutlich. Und das fand ich ein bisschen seltsam. Ich habe es jetzt selber nicht gesehen. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht. Ich habe dann gelesen, dass es irgendwie in einer Folge will sich einer fast umbringen oder so. Hüpft aus dem Fenster oder sonst was oder fast und im nächsten Schnitt sitzt er dann so am Schreibtisch und ho, dieses Windows 7 ist ja toll und so. Und, muss sehr bizarr auch gewesen sein. Wenn du es jetzt auf DVD gesehen hast, hast du natürlich das nicht mitgekriegt.
Nee,
gucke ich mal, ob ich das verlinken kann. Das ist ja toll. Ich habe jetzt hier gerade nochmal den Artikel aufgemacht. Jetzt sind die YouTube-Videos netterweise entfernt worden. Wäre auch scheiße, wenn irgendjemand irgendwie Werbung im Internet sich freiwillig anguckt, ne? Verdammt nochmal, gut, dass sie das entfernt
ist,
haben.
Also würde ich auch
das. Na, da tun sich wieder Abgründe auf.
Ja, clever, also es wirkt durchdacht.
Ja, naja. Absolut. Gut, ich habe jetzt keine Serie direkt zum Vorstellen, aber so ganz kurz wollte ich es doch angesprochen haben. In Folge 8 habe ich auch schon mal ein bisschen mehr dazu erzählt, nämlich diese neue Serie, lief jetzt Ende letzter Woche eben der Pilot, dieses Remake, wo Aliens auf die Erde kommen und so weiter und so fort, mit Elizabeth Mitchell aus Lost und einigen anderen. Und ich habe dir da erzählt gehabt, wie hoch gepriesen dieser Pilot geworden ist in der Presse, ja, dass der so toll sein soll und so weiter und so fort. Und was ich gelesen habe, irgendwie heute, müssen auch die Quoten ganz toll gewesen sein. Nur leider, ich fand den Piloten ziemlich schwach. Also ich habe echt gedacht, so, aha, na gut.
Ah, das ist auch wieder so eine Geschichte mit Erwartungen,
die irgendwie erzeugt werden. Da waren wirklich die Erwartungen massiv zu hoch, fürchte ich, ja. Also es ist echt interessant, weil ich meine so, dieses Wii und Flash Forward waren so die Dinger, auf die ich mich wirklich gefreut hatte, diese Season, wo ich gedacht habe, geil, das wären zwei Serien, wo ich hoffentlich irgendwie 5 Jahre aufwärts Spaß dran habe, weil die toll sind. Und das sehe ich noch nicht so wirklich kommen. Also bei Flash Forward bin ich mittlerweile fast so weit, dass ich es nicht mehr angucke, weil es mir echt zu blöd ist. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie intensiver ausbreiten, da redet man dann mal drüber, wenn die Staffel vorbei ist oder so. V, wie gesagt, möchte ich jetzt auch nicht so ins Detail gehen. Ich habe halt jetzt den Piloten gesehen und habe mir gedacht, das kann man mal kurz anmerken. Und interessanterweise sind stattdessen zwei Serien, die ich eigentlich gar nicht auf dem Plan hatte, so meine Überraschungsstars dieser Saison.
Zum einen mit hier Tanz und Musical oder was?
Nee, um Himmels Willen. Die haben jetzt irgendwie 2 Wochen Pause gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch weiter schauen und mal gucken. Das ist mittlerweile auch wirklich irgendwie über so die meine persönliche Highschool-Musical-Hemmschwelle doch drüber, leider. Nein, also ich habe, das war eh letzte Folge, glaube ich, wo ich von White Collar erzählt habe, mit dem FBI-Agenten und dem Trickbetrüger, die so halb zwangsweise im Team arbeiten müssen und sich dann ganz gut verstehen. Die ist echt nach wie vor ganz nett. Ja, und natürlich Bored to Death, was ich auch schon vorgestellt habe, ist der Knaller. Da ist jetzt heute die leider schon letzte Folge, es gibt nur 8 Folgen in der ersten Staffel gelaufen, fantastisch. Die beste Serie vermutlich auch in den letzten Jahren insgesamt, aber von dieser Saison mit ungeschlagen. Ja. Und das bringt mich auch schon in den Schluss, wo es diesmal ein bisschen was zu besprechen gibt, nämlich wie ihr, liebe Hörer, natürlich mitgekriegt habt, wir haben nicht immer alle drei dasselbe gesehen. Wir gucken dann manchmal auf unsere Empfehlung hin Sachen. Und irgendwie wäre es ja doch clever, wenn wir dann da mal so im Nachhinein noch ja auch was dazu sagen könnten, wenn wir es geguckt haben. Dann macht es allerdings natürlich auch wiederum nicht so viel Sinn, wenn wir das jedes Mal neu vorstellen oder so. Also habe ich mir gedacht, wir hängen einfach in Zukunft, wenn es der Fall ist, so eine Art Eigenfeedback dran, wo, wenn ich jetzt mir zum Beispiel angucke, naja gut, Todeszug nach Yuma habe ich schon gesehen.
beispielsweise 500 Days of Summer gucke.
Toll, danke. Du sorgst dafür, dass auch wirklich der letzte Depp. Wir haben natürlich nur clevere Menschen unter den Hörern. Ja. Also Prinzip ist klar. Wenn der Basti jetzt schon da wäre, ich hoffe, er friert nicht. Ich habe vorhin am Telefon wirklich, ich habe den Regen aufs Fenster prasseln hören durchs Telefon. Er könnte euch jetzt bestätigen, wie genial Bored to Death ist. Das hatten wir quasi eh vor, dass er das jetzt hier in dieser Sektion mal anspricht. Mache ich jetzt einfach selber stattdessen oder habe ich gerade gemacht. Und ja, außerdem werde vermutlich ich schon als Nächster diese Rubrik in Anspruch nehmen, weil mir sind ja nach der letzten Folge, lass mich mal nachzählen, auf vier verschiedenen Kanälen ist mir Entsetzen entgegengebracht worden, dass ich Dexter noch nicht kenne. Ich habe das jetzt mal doch echt in meiner Prioritätenliste nach oben geschoben, befindet sich schon auf dem Weg zu mir und ich muss die nächsten Wochenenden immer gezwungenermaßen in meiner alten Heimat verbringen. Und da hängt ein ganz geiler, über einen Meter Flachbildfernseher. Dann habe ich mir gedacht, nutze ich einfach diese Zeit und hoffe, dass ich jetzt das mal flott nachholen kann. Und dann werde ich da eben auch noch ein paar Worte dazu verlieren, denke ich immer. Ja, gut. Feedback-Section somit erklärt und eingeführt, aber noch nicht benutzt. Haben wir clever hingekriegt. Dann habe ich ja am Anfang schon gesagt, cool, 10. Folge, und das halte ich jetzt dann auch für die richtige Gelegenheit, um mal zwei Leuten einen speziellen Dank auszusprechen, nämlich dem Henning und dem Basti Nebernwitz. euch danke ich nicht, ihr seid doof.
Da haben wir schon was gedacht.
Ihr macht es ja. Nein, es geht um zum einen die Sophie. Hallo Sophie, vielen, vielen Dank. Die Sophie hat bislang fast jede Folge Probe gehört, bevor sie auf den Server gewandert ist. Ultra schnell, ultra fleißig und mit einem Gehör, wo mir doch manchmal echt noch was beim Schneiden ausgekommen wäre. Also sie hat dafür gesorgt, dass ich nicht ganz so viel Angst hatte, wenn ich aufs Knöpfchen gedrückt hatte bei jeder Folge. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich gewesen beim Anfang. Und zum anderen auch ein großer Dank an den Fabian, der ein super, super Server-Admin ist, der hier das ganze Technikzeugs im Wesentlichen für mich managt. Also Blog und Podcast, das mache ich alles selber, aber so im Untergrund Server, E-Mails, alles Mögliche, da sage ich kurz Bescheid und dann steht die Sache zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ein Service, den ich nicht missen möchte. Und ja, deshalb an dieser Stelle herzlichen Dank euch beiden. Tja, sonst wüsste ich jetzt nicht mehr direkt, was es noch zu sagen gibt. Wie üblich freuen wir uns, wenn ihr auf die Homepage kommt. Sag du doch mal wieder die URL.
Ja, darf ich mal wieder?
Ja, du darfst.
Lange nicht, ne?
Nächstes Mal ja. Dann Basti.
Gut. watch-th.is.
Perfekt, diesmal sogar so, dass kein Outtake draus wird. Schade, ich glaube, wir haben schon wieder viel zu wenig Outtakes diesmal. Es tut mir auch wirklich leid, ich lese das immer und ich mag das ja auch so gern, aber naja. Aber dafür, ich muss unbedingt auch noch, genau, bevor wir dann wirklich endgültig aufhören, weil es sind eh schon wieder, ja doch, über eine Stunde, denke ich, wird's, ein Witzchen. Ich habe was ganz Herrliches gelesen und das passt so ein bisschen. Und zwar, Flachbildschirme sind ja ganz in. Und jeder sollte sich einen Flachbildschirm kaufen, so um den groben Kontext zuzusetzen und es irgendwie zu rechtfertigen. Es geht darum, Konsum ist ja toll und man wird ja immer durch Sparverlockungen zum Konsum angeregt, nicht wahr? Also kauf jetzt irgendwie hier und spar 10%. Ja, dann habe ich so eine Diskussion quasi gehabt, ging es eben darum, dass einer meinte, ja, also das habe ich ja noch nie verstanden, wie man durch Konsum sparen soll, kann oder, naja. Und dann war als Erklärung die Antwort wirklich klasse. Also stell dir vor, du hast jetzt so einen LCD-Fernseher, der hat 1400 Euro gekostet. Er ist jetzt auf 600 reduziert. Wie viel sparst du denn da?
800.
800. Und wenn du dir den nicht kaufst, sparst plus 600, weil der kostet ja 600. Das heißt, wenn du dann kaufst, sparst mehr.
Das ist total logisch.
Ich fand's herrlich. Und irgendwie, ja, naja, gut. Wir könnten auch mal so einen Witze-Podcast machen.
Ja,
nein, genug des Nonsens. Und ich fand, für die 10. Folge haben wir durchaus würdige Filme gehabt. Ich möchte nochmals jedem 500 Days of Summer empfehlen.
Der war gut, ja?
Der war echt gut. Oh, ich glaube, ich muss mir den fast nochmal angucken. War schon lange nicht mehr zweimal im Kino. Du. Naja, gut. Also, kommt auf die Homepage, bewerft uns mit Kritik und bleibt uns weiterhin treu. Schaut nicht so viel Schrott und bis zur nächsten Woche. Adieu.
Bis denn.
Bei I Love You, Beth Cooper. Sprich mal ihren Namen aus.
Wo ist denn das? Hayden?
Ja.
Hm?
Ich habe verschiedene Talkshow-Interview-Dingers bei YouTube angeguckt, damit sie alle sagen und welcome Hayden. Und es gab nämlich sogar in den Kommentaren bei YouTube teilweise dann Diskussionen unter den Leuten. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Aber ich meine Panettiere.
Panettiere,
ganz einfach.
Hayden P.
Weil es gab dann eben in den Kommentaren welche, die haben behauptet, nein, Panettiere und nee, ja, einfach Panettiere, das passt schon. Diese haben alle Panettiere gesagt, der Letterman, der Kimmel, alle.
Ja, dann passt das.
Muss schon für uns auch reichen dann. Und auch mit, na, wie heißt sie? Toll, Helen Mirren? Nee, wie heißt sie denn? Wieso habe ich mir denn die nicht mehr dazu geschrieben? Doch noch reingeschrieben. Meryl Streep.
Und ein Typ, der Paul. Genau, der hält eine Rede und sagt
Nein, ich habe dich falsch informiert. Paul ist der Darsteller.
Ach,
der Typ heißt Dennis. Im Grunde ist es danach vorbei. Also, oder lass mich mal schauen hier, was habe ich denn noch? Ich habe mir hier so extra noch eine Privatliste gemacht.
Aha, nicht öffentliche Liste.
Nicht öffentlich. Also.
Du hast Sophie noch nicht gedankt.
Richtig, das steht auch drauf, keine Sorge. Sehr gut, nett von dir. wir haben echt schon wieder keine Outtakes, oder? Ich glaube, wir haben uns 2-3 Mal versprochen.
Ja, also ich habe
irgendwie noch ein, zwei Pausen und das war's. Wir können aber jetzt irgendwie auch nicht mehr künstlich Outtakes produzieren, es geht einfach nicht,
ist klar. Nee, ich bin auch gerade überlegen, ob es noch irgendwas ist, aber nee, das ist, nö, keine Outtakes.
Ja, diesmal leider keine Outtakes. Wir haben lange überlegt, verehrte Hörerschaft, aber wir sind mittlerweile einfach zu routiniert.
Ja.
Aber ja, vielleicht hänge ich das dran. Was ich ja sehr lustig fand, um euch mal, wahrscheinlich besteht da sowieso längst kein Zweifel mehr, aber um zu aufzuzeigen, wie bekloppt wir eigentlich sind. Wir schreiben ja immer so Notizen für jede Folge, damit das nicht so konzeptlos wirkt. Hoffentlich klappt das wenigstens ein bisschen.
Und uns auch eh keiner ab.
Dann hab ich also diese Nachricht von J.J. Abrams neuer Serie reingeschrieben und dass er da zum ersten Mal seit Lost diesen Piloten selber dreht. Dann komme ich heute ganz müde von der Uni zurück, gucke rein, ob meine Kollegen irgendwie noch was gefunden haben und dann sehe ich da so, was hat sich denn da an dieser Zeile geändert, so, hä, was ist denn da, was hat der lustige Henning gemacht, er hat bei Lost noch 10 O's mehr reingeschrieben, dass dann da stand Lost, so wie man das ja auch sprechen muss, Lost ist so genial, immer wenn ich Lost lese, ist in meinem Kopf Lost, weil diese Sucht einfach schlimm im Gehirn sitzt, nicht wahr? Dann habe ich noch ein paar O's mehr reingemacht. Wie viele Zeilen sind es mittlerweile? Also, nein. Ja, kleine Anekdote aus dem Arbeitsablauf einer Folge Watchlist, falls die Outtakes.
Aber viel mehr ist ja auch nicht, ne?
Nee, also. Überhaupt nicht. Ich sitze jetzt hier zwar wieder bis 2 und schneide, aber sonst nicht, ne? Gut, also ja. Jetzt drücken wir mal aufs Knöpfchen hier.
Ja. Wo ist denn das blöde Knöpfchen?